Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Die steigenden Energiekosten machen den Menschen zu schaffen. Die Linkspartei ruft zu Protesten auf, warnt aber auch davor, mit den Rechten gemeinsame Sache zu machen. Ob rechts oder links, längst ist von einem heißen Herbst die Rede. Wir berichten von einer Demo in Bremen, gleich in Deutschland heute. Außerdem urbane Sprengkraft, wohin mit der alten Munition im Grunewald? Und ein bisschen Ruhe muss sein, warum zwei Ostsee-Restaurants keine Kinder mehr bewirten. Jeder fünfte Einwohner in Bremen ist auf staatliche Unterstützung angewiesen. In keiner anderen Region Deutschlands leben so viele von Armut Betroffene. Aber nicht nur für diese Menschen hat sich die Situation verschärft. Wegen der Lebensmittel- und Energiepreise gehen jetzt zahlreiche Einzelpersonen und Gruppierungen, darunter auch der Bremer Erwerbslosenverband, zusammen auf die Straße. Dietrich Mohaupt hat sich den Protest am Wochenende im Bremer Stadtteil Gröpelingen angeschaut.
Gröpelingen, ein paar Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums von Bremen gelegen, seit dem 19. Jahrhundert geprägt von der zunächst boomenden Hafenwirtschaft, später gebeutelt von der Werftenkrise. Inzwischen ein lebendiger Multikulti-Stadtteil, der zunehmend auch junge Leute, Akademiker und Künstler anzieht. Mitten im Stadtteil haben sich etwa 150 Menschen zu einer Protestkundgebung unter dem Motto »Die Preise müssen runter« eingefunden.
Ja, wir werden so in circa 5 Minuten anfangen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen hier zusammenkommen, dass wir hier so einen Kreis bilden. Das wäre super.
Explodierende Preise vor allem für Lebensmittel und Energie. Das Thema beherrscht seit Monaten auch in Gröpelingen den Alltag. Bernd Breiler zum Beispiel, 71 und seit ein paar Jahren Rentner, erzählt, dass er nicht wisse, wie er das mit den Heizkosten für sein Haus künftig schaffen solle. Und immer mehr Nachbarn, die eigentlich bisher nie finanzielle Sorgen hatten, gehe es inzwischen ganz ähnlich.
Ich merke es im Gespräch mit Nachbarn, wo wirklich die Angst umgeht, also vor der nächsten Energierechnung. Ja, es sind Familien, also wo die Frau irgendwo als Angestellte gearbeitet hat, der Mann vielleicht als Mechaniker oder als Meister. Ja, und eigentlich immer gut überwunden gekommen sind. Schließlich diese Verhältnisse nicht mehr meistern können.
Die Kundgebung hat inzwischen begonnen.
Viele von uns haben nicht genug Geld, um durch den Monat zu kommen. Diejenigen von uns hier, die vom Jobcenter leben müssen. Diejenigen, die leiharbeiten. Die wissen sehr gut, wovon wir reden. Was es heißt, wenn am 20. eines Monats das Geld zu Ende ist.
Der Protest ist laut und bunt gemischt. Zum Teil wird er in arabischer oder türkischer Sprache artikuliert. Ein Spiegelbild der Gesellschaft in Gröpelingen, meint Tobias Helfst vom Bremer Erwerbslosenverband.
Wir sind, wie man so schön sagt, ganz normale Leute. Nachbarinnen und Nachbarn, Menschen, die von den Preiserhöhungen betroffen sind.
Und die ihren Ärger darüber auf ganz direktem Weg an die Politik richten wollen. Über die Straße. Die Preise steigen nicht einfach so, sie werden erhöht. Und es sind immer die gleichen, die davon profitieren, so der Tenor des Protests.
Allein die 40 größten Unternehmen haben dieses Jahr, 2022, während wir nicht wissen, wie wir mit unserem Geld klarkommen, 20% mehr Gewinne gemacht. Sie haben 70 Milliarden Euro an Aktionärinnen aufgeschüttet.
Zahlen, die Holly Heil wütend machen. Die gebürtige Amerikanerin lebt seit den 1980er Jahren in Bremen. Sie engagiert sich ehrenamtlich als Beraterin in der Initiative Solidarisch in Gröpelingen. Dabei unterstützt sie Menschen aus der Nachbarschaft, wenn sie fehlerhafte Bescheide von Jobcentern zum Beispiel erhalten oder eine undurchsichtige Nebenkostenabrechnung. Inzwischen seien aber die steigenden Preise das alles überlagernde Problem, berichtet sie.
Die Leute haben 10 Tage vor Ende der Monat kein mehr Geld, dass sie überhaupt Frühstück für die Kinder, für die Kindergarten schicken kann. Die können deren Kinder nicht zu Schulevents oder Ausflüge schicken, weil das Geld einfach fehlt. Und jeder Teil von unserem Leben ist betroffen bei diesen steigenden Preisen. Und diese steigenden Preise sind nur für die Profit in dem kapitalistischen System. Und dieses System müssen wir ändern.
Seit Monaten müsse sie sich um Familien kümmern, die mit den aktuellen Preissteigerungen völlig überfordert seien, sagt Heil.
Ganz ehrlich, wir sind eine linke politische Bewegung und wir wohnen hier, wir sehen die Leute tagtäglich. Und die brauchen unsere Hilfe, die brauchen Hilfe von irgendwo. Und wenn wir unsere Stimme nicht erheben, wer dann?
Die Sorge der Demonstranten in Bremen, wenn sie nicht gegen Inflation und Energiekrise das Wort erheben, könnten Querdenker, Verschwörungstheoretiker oder rechtsextreme Gruppierungen das Thema vereinnahmen und den Frust und den Ärger der Menschen ausnutzen. Dem wolle man zuvorkommen, sagt Tobias Helfst.
Ja, natürlich. Wir wollen endlich einmal vor den Rechten auf der Straße sein. Wir haben genug davon, dass rechte Parteien auf unserem Problem versuchen, ihr übelriechendes Süppchen zu kochen. Wir hoffen eigentlich, vor den Rechten deswegen auch mal auf der Straße sein zu können, um nicht im Herbst nicht nur uns mit den hohen Kosten rumschlagen zu müssen, sondern vielleicht auch den Rechten wieder die Straße nehmen zu wollen.
Am Rande der Demo stehen zwei Männer, die das Geschehen auffällig unauffällig, aber sehr genau beobachten. Mit Handys filmen sie Plakate und Transparente, einzelne Teilnehmer der Kundgebung. Bekannte Gesichter aus der lokalen Querdenkerszene, meint Tobias Helfst. Derzeit beobachten sie nur, sorgen, dass sie möglicherweise künftig, gemeinsam mit anderen rechten Parteien oder Organisationen, bei der nächsten Demo mitlaufen und so die Proteste einfach kapern könnten, macht er sich nicht.
Wir sind ein Zusammenschluss aus Nachbarschaftsvereinen, Betroffenen und wir achten schon sehr genau darauf, dass es hier genau darum geht.
In den nächsten Wochen sind ähnliche Protestkundgebungen in anderen Stadtteilen von Bremen geplant. Die bisherigen Veranstaltungen in Fegesack und Gröpelingen werden nicht die einzigen bleiben, verspricht Tobias Helfst.
Nein, wir laufen uns eindeutig warm. Wir laufen durch die Bremer Stadtteile und im Herbst wollen wir all diese Stadtteile zusammenfügen und dann tatsächlich auch mit Tausenden auf die Straße gehen.
Für die Berliner Feuerwehr war es nach eigener Aussage der gefährlichste Einsatz seit dem Zweiten Weltkrieg. Eine Woche lang hat der Grunewald rund um den Sprengplatz gebrannt. Noch immer ist die Brandursache unklar, das LKA ermittelt. Aber seither wird diskutiert, soll Berliner Weltkriegsmunition künftig in Brandenburg gelagert werden, etwa auf dem Sprengplatz in Kummersdorf-Gut? André Zanto hat nachgefragt.
Jogger, Spaziergänger, Reiter und Radfahrer, sie alle sind täglich im Grunewald unterwegs. Eigentlich genießen sie hier die Ruhe.
Ich dachte, mein Schlafzimmerschrank bricht zusammen. So hat es gescheppert und die Scheiben haben so gewackelt, ich dachte, die zerbersten.
Am Morgen vor 2 Wochen wird Edeltraut aus ihrem Schlaf gerissen. Seit 40 Jahren wohnt sie direkt am Grunewald und kennt den Sprengplatz.
Wir sind früher auch viel mit den Kindern, mit den Fahrrädern hier durch den Wald gefahren und sind ja daran vorbeigekommen.
Aus noch immer ungeklärten Gründen explodieren in der Asservatenkammer des Sprengplatzes zuerst beschlagnahmte Feuerwerkskörper, später Kampfstoffe und dann auch noch eine 250 Kilo Weltkriegsbombe.
Den Ort des Sprengplatzes wähle ich überhaupt nicht für gut. Wie kann man mitten im Wald so einen Sprengplatz, nun ist das in den 50er Jahren wohl entstanden, da hatte man keine große Möglichkeit hier in Berlin. Aber ich meine, jetzt in den letzten 30 Jahren hätte man das schon verändern können. Ne?
Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir in Zukunft mit diesem Sprengplatz umgehen und ob auf Berliner Stadtgebiet ein solcher Ort der richtige ist.
Kurz nach den ersten Explosionen tritt Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey vor die Presse und entfacht damit eine rund 20 Jahre alte Diskussion, die Karl-Georg Wellmann mitinitiiert hat. Damals saß er für die CDU im Berliner Abgeordnetenhaus und forderte den rot-roten Senat auf, unverzüglich mit dem Land Brandenburg in Verhandlungen einzutreten für einen gemeinsamen Sprengplatz.
Kein vernünftiger Bürgermeister oder Landrat käme ja auf die Idee, mitten im Wald oder in einem Ballungsgebiet einen Sprengplatz zu errichten. Welche Folgen das hat, haben wir ja gerade gesehen. Und deshalb habe ich damals den Antrag gestellt, diesen Sprengplatz zu verlegen nach Brandenburg.
Aber das geschah nicht.
Der Grund ist, dass der Berliner Senat es nicht wirklich wollte, sich nicht wirklich angestrengt hat. Natürlich können wir den Brandenburgern nicht unsere Sprengmittel vor die Haustür kippen und sagen, ihr müsst das entsorgen. Wir müssen die Kosten mittragen, die da entstehen.
Rund eine Autostunde südlich vom Berliner Sprengplatz entfernt liegt Kummersdorf-Gut. Rund 300 Einwohner leben hier.
Freitags geht's los, das Geballere. Das ist manchmal so heftig, dann zittert hier die Erde. Also ich habe Risse hier im Wohnhaus.
Werner ist 89 Jahre, wohnt seit 1953 hier, wo einst der Raketenbauer Werner von Braun seine Doktorarbeit schrieb, als Kummersdorf noch Heeresversuchsanstalt war. Für den Rentner sind die Sprengungen Stress. Und wenn jetzt auch noch die Berliner ihren Sprengstoff hierher bringen würden, weil das für sie sicherer ist, Werner schüttelt den Kopf.
Die Berlin kann den behalten. Wann wollen die Berliner denn hier sprengen? Oder das Zeug von Berlin? Das geht dann auch irgendwann. Montag, Dienstag, Mittwoch. Keine Ahnung wie.
Nee. Diese Region möchte jetzt endlich weg von diesem militärischen Image, von diesen Fragen der Sprengkraft von Militär, sondern sie wollen sich entwickeln als touristische Region. Und deshalb unterstütze ich genau das Anliegen der Menschen dort vor Ort.
Danny Eichelbaum lebt in der Gegend. Er ist CDU-Politiker und seit 2009 Mitglied im Brandenburgischen Landtag. Sein Wahlkreis ist Teltow-Fleming 1. Und auch er sagt Nein zu einem gemeinsamen Sprengplatz mit Berlin in Kummersdorf gut.
Wir haben in Kummersdorf gut, genauso wie im Grunewald, auch ein Naturschutzgebiet, nämlich die Kummersdorfer Heide. Da gibt es ganz viele geschützte Tierarten und Pflanzenarten, zum Beispiel auch der Seeadler. Wir haben auf der anderen Seite einen großen Kiefernbestand dort vor Ort. Und wir hatten ja gerade in diesem Sommer wieder die Problematik der Waldbrände.
Der Landtagsabgeordnete will Kummersdorf gut ausschließen aus Gesprächen. Das CDU-geführte Innenministerium in Brandenburg zeigt sich jedoch grundsätzlich erstmal gesprächsbereit.
Wir haben von vornherein gesagt, ja, wir stehen für Gespräche zur Verfügung,
sagt der zuständige Staatssekretär Uwe Schüler.
Grundsätzlich haben wir Kapazitäten, wir müssen aber berücksichtigen, dass Berlin ja auch Asservate in Grunewald gelagert hat und wir in Kummersdorf gut keine Asservate lagern. Also das müsste dann alles geklärt werden. Deshalb brauchen wir die Bedarfsanmeldung.
Ob mit oder ohne Asservate, also von der Polizei beschlagnahmte Feuerwerkskörper, sieht Berlins Innensenatorin Iris Spranger erstmal keinen Bedarf für einen gemeinsamen Sprengplatz. Aus ihrer Sicht sollte erstmal alles so bleiben, wie es ist.
Ehrlich gesagt, ich werde nicht die Gefahr eingehen, dass wir Bomben, die schon sehr, sehr lange dort lagern, über einen gewissen Weg dann nach Brandenburg transportieren. Ich möchte diesen Sprengplatz erhalten. Wir werden Geld in die Hand nehmen.
Auch der zerstörte Wald soll wieder aufgeforstet werden.
Es ist ein Mischwald. Dort kann alles verbracht werden. Wir haben keine in unmittelbarer Gegend, keine Wohnortnähe. Das heißt also, für die Berlinerinnen und Berliner ist Gott sei Dank auch nichts passiert.
Ende des Monats soll der Sprengplatz wieder einsatzbereit sein. Dann müssen 3 250-Kilo-Bomben gesprengt werden, inklusive Sperrung der Autobahn Avus und des Bahnverkehrs.
Was sich in der Reisebranche unter dem Stichwort Adults Only bereits Bahn gebrochen hat, scheint nun auch in der Gastronomie anzukommen. Will heißen, Kinder müssen draußen bleiben. Erst recht in Zeiten fehlender Servicekräfte. Eine Restaurantbetreiberin im Ostseebad Dierhagen bewirtet keine Kinder unter 12 Jahren mehr. Denn die Kleinen seien laut, ungezogen und eine Zumutung für Servicepersonal. Leider kein Einzelfall an der Ostseeküste. Unsere Korrespondentin aus Mecklenburg-Vorpommern, Silke Hasselmann, berichtet.
Ostseebad Dierhagen am Eingang zur Halbinsel Fischland-Dars-Zingst. Strandstraße, Restaurant Schipperhus in einem schilfgedeckten Bauernhaus. Schon diese kurze Beschreibung klingt doch nach Sommer, Sonne, Entspannung. So soll es bleiben, denkt sich Ricarda Biebel im Frühjahr dieses Jahres und hängt nach reiflicher Überlegung ein DIN-A4-Blatt an die Scheibe der gläsernen Eingangstür. Liebe Gäste, steht da zu lesen, aufgrund vieler unschöner Ereignisse in der Vergangenheit haben wir uns dazu entschlossen, keine Familien mit Kindern unter 12 Jahren mehr zu bewirten. Das Team vom Schipperhus. Zitat Ende.
Ich oder mein Servicepersonal, wir sind nicht für die Beschäftigung der Kinder zuständig,
sagt die Eigentümerin Ricarda Biebel auf die Frage nach dem Warum. Schon längere Zeit beobachtet die erfahrene Gastronomin, dass sich immer mehr Eltern in Gasthäusern schlichtweg nicht mehr oder nicht genügend um ihren minderjährigen Anhang kümmern. Zu Beginn der Hochsaison 2022 findet sie, das Maß ist voll, ab jetzt nur noch mit der Zutrittsbeschränkung.
Weil es mir einfach massiv auffällt, dass allgemein die Wertschätzung der Gastronomie nicht mehr gegeben ist. Dass einfach nicht mehr Obacht gegeben wird, dass jeder sich selbst der Nächste ist, dass die Eltern oder ja, vorzugsweise die Eltern mehr mit sich selbst beschäftigt sind als mit ihren Kindern.
Nun ist Ricarda Biebel, selbst vierfache Mutter, seit knapp 30 Jahren im Gastronomiegeschäft unterwegs und weiß, dass gerade jüngere Kinder schnell ungeduldig werden. Erst recht, wenn sie müde, hungrig, gelangweilt sind. Doch es geht ihr entschieden zu weit, dass immer mehr Erziehungsberechtigte auch dann noch unentwegt auf ihren Smartphones herumspielen, wenn das Essen serviert ist. Dass sie nicht einschreiten, wenn ihre Kinder ein Restaurant zum Ersatzspielplatz machen, auf dem das Recht der lautesten und quengeligsten gilt.
Wenn was passiert im Geschäft, unterm Geschäft, meine Bedienungen sind im Stress, die laufen mit heißen Tellern, kommen durch die Schwingtür aus der Küche mit den Tellern, den heißen Saucieren. Und dann passiert was und das wollen wir nicht, das möchten wir vermeiden.
Brenda Zimnitzki, eine brünette Kellnerin von Anfang 40, hat schon etliche unschöne Vorfälle im Gastraum miterlebt.
Also es kann halt nicht sein, dass wenn wir arbeiten, fremde Kinder erziehen müssen, sagen wir mal. Ne? Oder immer wieder werden wir natürlich auch beschimpft, wenn wir zum Tisch hingehen und sagen, man muss ein bisschen leiser sein, wir sind ein ganz kleines Restaurant, mit sieben Tische haben wir jetzt nur. Also geht nicht, funktioniert nicht. Ein bisschen Ruhe muss halt leider sein.
Danke. Bitte schön. Schön. Dann lass ich sie schmecken.
Auch auf der Internetseite des Restaurants Schipperhus findet sich etwas versteckt neben Hausgeschichte, Speisekarte, Öffnungszeiten der Hinweis: Familien mit Kindern unter 12 Jahren werden bei uns nicht mehr bewirtet. Zitat Ende. Eine bewusste Diskriminierung nach Alter. Verständlich oder überflüssig?
Ich kann es nachvollziehen. Bin ich auch dafür.
Weil ich selber recht genervt bin, wenn ich irgendwo essen gehe und dann quengelige kleine Kinder habe, die erst mal durchs Lokal laufen, was ich nicht leiden kann. Und dann halt auch wirklich dann von den Eltern nicht so richtig im Griff.
Für uns Eltern mit Kindern ist es natürlich problematisch. Also wir müssen uns da was anderes suchen.
Verständnis von meiner Seite ist eigentlich relativ gering, weil es ist wirklich traurig. Kinder sind das Leben, Kinder sind die Zukunft und die haben genauso recht wie die Erwachsenen.
Doch auch Erwachsene hätten nun mal kein Recht auf Rücksichtslosigkeit gegenüber Personal und anderen Gästen, meint jedenfalls mit Rudolf Markel der Chef von Omas Küche auf der Ostseeinsel Rügen. Dieses Restaurant ist seit exakt 4 Jahren ab dem frühen Abend für Kinder unter 14 tabu. Schade, findet dieser Vater samt 13-jährigem Sohn.
Wir sind Familienmenschen und dann gehört das auch dazu, dass Kinder dabei sind und das ganz normale Familienleben dann auch gelebt werden kann.
Zurück ins Ostseebad Dierhagen, wo Familien mit Kindern unter 12 im Schipperhus zu keiner Zeit mehr bewirtet werden. Als die Entscheidung der Eigentümer überregional bekannt wurde, fürchtete Kurdirektor Stefan Fellmann ein wenig um das Image der Tourismusregion Mecklenburg-Vorpommern. Kinderfeindlich sei man doch auf keinen Fall, erklärte er in einem Gespräch mit dem lokalen Fernsehsender MVTV. Zugleich ließ er Verständnis dafür anklingen, dass Restauranteigentümer und Betreiber wie Ricarda Biebel von ihrem Hausrecht Gebrauch machen. Denn die wollen damit nicht zuletzt ihr ohnehin strapaziertes Personal schützen, statt es zu verlieren.
Und das ist eigentlich unser Hauptproblem, dass wir zu wenig Gastronomie-Mitarbeiter haben, dass wir zu wenig Restaurants haben im Ort. Und daher wahrscheinlich also dann diese frühzeitig in Saisonabnutzungen, die wir dort, aber ich hoffe dann natürlich, dass unsere Gäste trotzdem gerne zu uns kommen und unsere familienfreundlichen Angebote, wahrnehmen.
Und damit endet Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.